SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, hier im Stadttheater Solothurn. Willkommen auch alle, die uns jetzt im Moment zu Hause zuhören. Wir sind hier in einem wunderschönen Raum, in einem alten Stadttheater von Solothurn. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ein ganz grossartiges Gefühl, die Premiere dürfen vor voller Ränge absolvieren. Nochmal ein Dankeschön all denen, die heute bei diesem Wetter früh aus dem Bett gekrochen und hier ins Stadttheater gekommen sind. Meine beiden Gäste heute würde ich Ihnen gerne vorstellen, das würde ich gerne klassisch zuerst mit ihrem bürgerlichen Namen machen. Das ist auf der einen Seite Daniela Jäcki, 49. Sie besitzt und verwaltet Liegenschaften in der Altstadt Solothurn, arbeitet ehrenamtlich in einem Tierheim und hat einen eigenen Blog, wo sie über das Internet Geschichten aus ihrem Leben als Geschäftsfrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern veröffentlicht. Über eine halbe Million Menschen übrigens insgesamt haben sich dort schon eingeklickt und etwas gelesen. Und auf der anderen Seite der Kurt Fluri, seit 23 Jahren Stadtpräsident von Solothurn, seit 13 Jahren FDP-Nationalrat und Vater von 5 Kindern. Und so hat es wenigstens von aussen der Anschein auch Vater von der federleichten Umsetzung von der Zuwanderungsinitiative. Herzlich willkommen! Und dann, ich habe Ihnen gesagt, kann man es auch noch anders vorstellen, die beiden, nämlich mit ihren Spitznamen. Daniela Jäcki ist die Modepraline und Kurt Fluri sagt man auch noch Polo. Kurt Fluri, sind Sie leidenschaftlicher VW-Fahrer? Oder woher kommt
nein, der Name ist entstanden, bevor es den VW-Polo gab. Das ist ein Name von der Studentenverbindung. Da hat man einen Übernahme, einen sogenannten Service. Und weil ich dann sehr viel umgereist bin mit Interrail, haben sie gefunden, die mir hier aufteilen, dass sie der Marco Polo. Und darum habe ich den Namen bekommen. Ja.
Ja. Also der Kurt Fluri als Marco Polo, wenn Sie so flummengereist sind, sagen Sie mal, wo ist denn das gewesen? Wo sind Sie denn da überhaupt?
Also mit dem Interrail konnte man dann ganz Westeuropa bereisen. Und ich habe 7 Mal immer 2-3 Länder zusammengenommen und habe die wirklich einen Monat lang immer intensiv bereist.
So mit dem Tramper-Rucksack?
Ja, schon mit dem Rucksack, sicher. Aber mit Jugendherbergen immer, also ohne Zelt und alles. Ich war immer Jugendherberge. Aber ich habe mir vorgenommen, immer die Länder relativ intensiv anzuschauen und nicht einfach von Norden nach Süden und wieder umgekehrt möglichst viele Bahnkilometer zu reisen.
Wie alt sind Sie denn?
Das war zwischen 17 und etwa 25. So.
Da kommen wir gerne noch etwas genauer drauf später. Dann haben wir ja auch noch die Modepraline. Frau Jäcki, bei diesem Wort kommt mir eine Kugel rund drauf, verpackt in viel Tülle und Schleifchen Sinn. Und wenn ich jetzt Sie so anschaue, dann entsprechen Sie ja überhaupt nicht dem Bild. Wie sind Sie auf den Namen gekommen?
Also ich muss gestehen, ich bin nicht einmal selber drauf gekommen. Das war meine Tochter. Bei einem Brainstorming, Mami, ich mache dir einen Blog. Und ja, was soll der Blog für einen Namen haben? Und der hat sich kurzerhand gefunden, du hast gerne Mode und du isst gerne Jockey. Sag ihm doch einfach Modepraline. Und so ist es zustande gekommen, völlig unspektakulär. Also, aber das Bild schockiert mich jetzt ein bisschen, denke ich nochmal nach.
Ich habe gesagt, Sie sind nicht so der rosa Tüll- und Schleifchen-Typ, wenn ich Sie anschaue. Ganz rassige Kurzhaarfrisur. Und schwarz angelegt, Jeansjäckli dazu, flache Schuhe. Was sind Sie für ein Modetyp? Was würden Sie selber sagen?
Sportiv, obwohl ich eigentlich ein Couch-Potato bin. Aber also hohe Schuhe schwierig, weil das würde ein Bild abgeben für eine Comedy-Show wahrscheinlich. Und Schleifli, nein, das ist so niedlich und herzig. Und ich finde, niedlich und herzig passt gar nicht zu mir.
Schoggi-Liebhaberinnen stellt man sich so ein bisschen als Naschkatzen vor, als Genussmenschen, die statt aufs Laufband vielleicht eher an den Kühlschrank pilgern, regelmässig. Ist das so ein bisschen das Bild, wo Sie sagen, ja, ist schon ein bisschen mich?
Also ich glaube, der Bereich bei uns daheim von der Couch zum Kühlschrank ist schon fast ein bisschen abgelaufen. Also das ist schon von mir. Und ich hatte ein Laufband, aber ich staube es nochmal ab.
Man muss aber sagen, die Dame hat eine ausgezeichnete Figur von wegen uns drauf. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Wie halten Sie sich denn fit?
Im Moment bin ich in einem Diätprogramm. Könnten wir über das ein anderes Mal reden?
Kupfluri, Sie sind landesweit bekannt als so ein bisschen unglaubliche Arbeitsbienen, kann man sagen. Von morgen um 5 Uhr bis zum Abend um 10 Uhr, häufig 6 Tage in der Woche. Wie stehen Sie das durch? Haben Sie auch überall ein bisschen Süßigkeiten bunkern? So ein bisschen Power-Riegel oder Energy-Drinks im Keller? Oder wie macht man das?
Gar nicht, nein. Für mich ist wirklich der Antrieb ist Motivation. Ich bin seit 18 Jahren politisieren und mich auch sehr faszinierend. Politik ist das ganze Leben. Und vor allem die verschiedenen Politikbereiche, sei es eben Ausländerpolitik, jetzt, EU-Fragen, Verkehrspolitik, Staatspolitik, alles hängt irgendwie zusammen und das fasziniert mich. Und darum bin ich nach wie vor motiviert, das weiterzumachen.
Als Stadtpräsident muss man aber auch repräsentieren. Also ich stelle mir das so vor, da hangelt man sich doch jeden zweiten Abend von Buffet zu Buffet mit einem Glas in der Hand.
Nein, das meide ich. Das meide ich wirklich, weil wir keine Zeit haben. Hingegen repräsentieren bei Begrüßungen, das gehört dazu natürlich, diverse Anlässe aller Art, wirtschaftliche, gewerbliche, kulturelle, militärische Anlässe haben wir jede Menge zu Solothurn. Da kann ich sehr gerne begrüßen. Aber wenn es nachher ums Buffet geht und Apero und Smalltalk, dann ziehe ich mich ziemlich zurück.
Ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Ich meine, das heisst auch Aktenstudium, wenn man politisiert. Das heisst stundenlange Debatten und am Schluss schauen vielleicht gleich nichts raus. Was ist denn so das Tolle an der Politik? Was fesselt Sie?
Ja, dass man Sachen, Bereiche probieren zu regeln, die wirklich alle betrifft. Und vor allem natürlich auf Gemeindesebene kann man sehr viel machen, obwohl der Handlungsspielraum der Gemeinde nicht sehr gross ist. Aber zum Beispiel Kulturpolitik prägen kann man am besten auf Gemeindesebene. Das ist nach wie vor eine Domäne der Gemeinde. Und auf Bundesebene geht es nachher darum, den äusseren Rahmen gewissermaßen zu setzen. Und wenn man beide Ämter hat, kann man gewissermaßen die Auswirkungen von der einen Tätigkeit nachher selber erleben. Nach dem Motto, man muss das ausbaden, was man angerichtet hat, auf Bundesebene. Ja.
Früher hat man als Politiker, vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht, ist man so eine Respektsperson gewesen, oder? Wenn man sich heute umschaut, muss man sagen, so ein bisschen weltweit gibt es die Bewegung, AfD in Deutschland, auch wenn man hört, was der Donald Trump sagt und so, wo gegen Glaspolitik wettert, wo etablierte Politiker und Parteien fertig machen. Spüren Sie das auch ein
bisschen? Ja, also Respektperson ist man nicht mehr. Das ist klar. Und auf einem Weg ist das auch gut. Oder? Man darf nicht einfach jemanden respektieren, nur wegen dem Amt. Sondern wenn er etwas gut macht, soll man ihn respektieren. Hingegen habe ich noch nie so Hasstiraden erlebt von irgendjemandem oder Drohungen, noch nie zum Glück. Von dem her ist das bis jetzt bei mir in einem erträglichen Rahmen gewesen. Aber weltweit oder sagen wir mal europaweit sieht man natürlich schon, die Tendenz zu populistischen Polparteien ist nicht gut. Die Politik sollte nach wie vor gemacht werden aus der Mitte heraus. Es braucht beide extrem links und rechts, aber die sollten nur Mitte oder sagen wir mal, die ausgeglichene Politik beeinflussen, aber nicht wesentlich mitgestalten.
Aber jetzt, eben, es geht um das, dass man richtig zur Hassfigur werden kann als Politiker. Ein bisschen haben Sie schon abbekommen in den letzten paar Wochen,
schon, ja.
Oder?
Aber sagen, nach dieser Debatte am 21. Nationalrat habe ich zu 3/4 positive Reaktionen gehabt. Und etwa 1/4 negative. Mhm. Im Gegensatz zu der Medienkonferenz vom 2. September, wo eigentlich das Modell vorgestellt worden ist, dort hatte ich vorwiegend negative Reaktionen gehabt. Das zeigt mir aber, dass vielleicht während der Debatte doch aufgezeigt worden ist, um was es eigentlich geht. Mhm. Und auch die Negativen waren, wie gesagt, nie Drohungen gewesen. Ich bin auch nie mit Bewohnern von zoologischen Gärten verglichen worden. Oder so. Ja.
Frau Jäcki, wenn Sie durch die Stadt laufen, durch Solothurn und vielleicht der Kurt Fluri auf dem Velo vorbeifahren, wie würden Sie sagen, wie nehmen die Leute wahr? Winken ihm alle oder wissen Sie, er hat gar keinen Sinn, der ist eh immer so im Schuss?
Also ich habe ein paar Mal auf dem Velo gesehen, an mir vorbeifahren und mir hat er nicht gewunken. Ja. Aber ich glaube nicht, weil er mich nicht kennt, sondern weil er mich nicht gesehen hat. Also mir ist schon aufgefallen, der Blick ist immer am Boden und relativ in sich. Einfach der Kurt Fluri und sein Velo, das ist für mich so ein Bild wie ein stehender Begriff. Ich weiss nicht einmal, ob der Kurt Fluri überhaupt Auto fahren kann.
Doch, doch.
Okay. Doch. Ich habe ihn noch nie im Auto gesehen. Ja. Also, aber das mit dem Winken, das müsste er auch selber sagen. Also ich habe ihn nie gesehen, winken durch die Stadt radeln.
Daniela Jäcki, Ihnen gehören in der Altstadt 4 Häuser. wo sie liebevoll und sorgfältig restauriert und renoviert haben. Und wie sie sagen und wie man auch gehört, zu vergleichsweise günstigen Konditionen vermietet. Wohnen tun sie aber in keinem von diesen Häusern.
Das ist richtig. Ich bin ein Landei. Wohnen tun ich nach wie vor nicht in der Stadt. Das wird sich vielleicht mal ändern im Alter, wenn ich froh bin, wenn ich die Läden alle rund um mich herum habe. Aber nein, es geht in erster Linie darum, ich habe Freude, einfach die schönen Häuser wegzumachen. Das ist der Blausch, die schönen alten Häuser. Und ich finde es schade, dass in diesen Altstädten, in den Innenstädten nur noch Ketten kommen, die Zinsen können zahlen können, die einfach Bahnhofstrasse Zürich-Niveau sind inzwischen. Und darum habe ich gefunden, nein, meine Preise sollen so sein, dass hiesige Gewerbe das kann zahlen kann. Weil ich finde, das ist wichtig. Mhm. Sonst geht die Städte kaputt.
So viel Herzblut für Solothurn, Daniela Jäcki. Und dann lese ich in ihrem Blog, wie sie Solothurn vor 3 Wochen mit einem Friedhof vergleichen. Und sagen, das Töteln, da ist einfach gar nichts mehr los.
Jetzt
ist schon richtig gelesen,
jetzt
oder?
Muss ich ganz fest studieren, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich Grenke mit einem Friedhof verglichen habe, nicht Solothurn. Und das sind Welten. Jetzt muss ich glauben, der Solothurner schnell sagen, es ist nicht so. Sonst kann ich da nicht aus dem Stadttheater.
Dann habe ich, weil ich mich so darauf eingeschossen habe, dass sie Solothurnerin sind, das offenbar einfach überlesen. Ist denn das wie Zürich-Basel oder noch schlimmer, Grenchen-Solothurn? Die Beziehung?
Ja, ich glaube, das ist keine Beziehung, die die zwei Städte haben. Das ist mehr so ein bisschen für die Fasnachtsbühne. Dann machen sie lang so richtig schön kaputt. Und zwischendrin reden sie lieber nicht miteinander. So habe ich es erlebt. Vielleicht sieht das der Kurt Fluri anders, aber ja, ich glaube, die zwei Städte, die haben es heute nicht so wirklich auf der gleichen Bühne.
Und in Solothurn, meinen Sie, ist das nicht der Fall, dass sich die Altstadt so ein bisschen entvölkert, dass das Leben ein bisschen verschwindet?
Mal, aber das ist noch nicht zum Glück Friedhof gleich. Aber es ist schon, es gibt schon Sachen, die sich in den letzten 10 Jahren vor allem extrem verändert haben. Also wir haben einen ganz lebendigen Oberverkauf gehabt. In Solothurn heute ist das gar nicht mehr so. Also ich kenne fast niemanden mehr, der überhaupt noch Oberverkauf geht. Zumal ganz viele Läden gar nicht mehr offen haben. Also man weiss ja auch nicht, wer hat noch offen und wer nicht. Warum das passiert ist, kann ich auch nicht sagen, aber ich kann mich erinnern an meine Zeit, als ich in Solothurn in der Schule bin. Wo war Solothurn noch hyperlebendiger gewesen. Jetzt haben wir einfach ganz grosse Beizenszene. Aber die ist vor allem im Sommer an der Aare entlang. Und sonst ist das Leben nicht mehr so, wie es war vor 10 Jahren, als ich von Geschäften hatte. Das habe ich schon das Gefühl.
Ich weiss nicht, ob Sie zu Hause, meine Damen und Herren, kürzlich einmal zu Solothurn gewesen sind. Bloggerin Daniela Jäcki bestätigt uns jetzt gerade ein bisschen, es entvölkert sich, es verändert sich, es wird doch auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen weniger los. Fragen wir den Stadtpräsidenten Kurt Fluri, sehen Sie das auch so?
Also der Geschäftsmix, der Branchenmix ist tendenziell schon am Ausdünnen, das ist so. Wir haben beiderlei Erscheinungen. Wir haben wahrscheinlich in der Modebranche haben wir eindeutig die Tendenz zu Ketten. Das hat sicher zu tun mit dem Online-Kauf heute. Hingegen gibt es wieder Branchen, die man früher nicht gekannt hat. Wir haben wieder eine Gasse, die Schneider hat. Wir haben Schuhmacher. Wir haben wirklich auch Kleingewerbe. Wir haben eine gewisse Anzahl von Bäckereien mit sehr diversifiziertem Angebot. Also, wie sagen wir, die Branchen sind unterschiedlich, was entwickelt. Es gibt heute so Handwerksberufe, die wieder in die Städte zurückgekommen sind. Und im Modebereich gibt es sicher eine gewisse Tendenz zu Ketten oder mit der Verarmung. Was ich aber für Reaktionen bekomme immer wieder, da komme ich natürlich mehr ins Negatives spüren. Das ist eben nicht eine Verödung von der Innenstadt, sondern die Leute sich beschweren, weil es zu laut ist.
Wegen dem Lärm.
Die Anzahl der Bevölkerung in der Altstadt ist stabil. Es gibt Familien, nach wie vor, mit Kindern schon in der Altstadt. Aber man hört viele Reklamationen, weil sich die Leute einfach aufführen, mit dem Zusammenhang mit dem Rauchverbot, und mal auslaufen. Und vor allem beim Heimgehen nimmt man keine Rücksicht auf die Leute, die in der Stadt wohnen. Mhm. Also von dieser Beizenszene sehr lebendig. Und das hat unter anderem negative Auswirkungen auf die Stadt selber.
Kurt Fluri, jetzt heisst die Sendung persönlich. Ich will darum nachfragen, ist das Politisieren bei Ihnen sozusagen genetisch? Stammen Sie aus einer Politikerdynastie?
Nein, gar nicht. Meine Eltern haben nichts politisiert, was ich mitbekomme. Mein Vater ist gestorben, als ich sehr jung war. Und meine Mutter hat keine Zeit gehabt, nie politisiert. Nein, ich bin wirklich in der Kantonsschule. Im Zusammenhang mit dem Geschichtsunterricht bin ich eigentlich politisch interessiert worden. Ich habe mich immer für Geschichte interessiert. Und wir hatten einen sehr guten Geschichtslehrer, der uns die moderne Geschichte gut übergebracht hat. Und eben der Gegensatz zwischen konservativ und liberal und nachher der Einfluss von der Sozialdemokratie. Und von dort her bin ich nachher in die Politik hineingekommen.
Sie haben einmal gesagt, Sie stammen aus bescheidenen Verhältnissen. Die Mutter sei Weissnäherin gewesen. Vielleicht wissen Sie im Saal oder Sie zuhause alle, was das ist, meine Damen und Herren. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Komm, Flori, was hat Ihre Mutter genau gemacht?
Sie hat Schneiderin gelernt und dort spezialisiert auf weiße Ware, also dass sie Hömmli war. Sie hat noch Zeit erlebt, wo man die Hömmli quasi gekauft hat, nur den Rumpf. Und dann hat man Kragen gemacht und Manschetten dazu. Und ausgewechselt hat man das, was abgewetzt war, eben die Kragen und Manschetten. Sie hat viele Nachthömmli gemacht für Kesselte, wie bei uns Fasnachtsanfang ist. Und dann hat sie quasi Kilometer weiße Säume genäht für Betttücher und Knopflöcher gemacht und so. Das waren die Weissnäher damals.
Also klassisches Arbeitermilieu, kann man sagen. Das wäre damals eigentlich eher bei den Sozialdemokraten anzusiedeln gewesen. Sind Sie nie links gewesen als Junge?
Ich glaube nicht. Also wir sagen noch, ich sei ein Linksfreisinniger. Aber das sind so Klischee, die eigentlich am Denken hindern. Ich bin... Viele Leute meinen, wenn man kulturpolitisch aufgeschlossen ist, wenn man Verständnis hat für Arbeitnehmer, dann sieht man links. Aber das hat nichts zu tun mit einer ausgeglichenen Politik. Und Ideologien sind mir ein Gräuel. Und in der Zeit, als ich so in die Politik hineingekommen bin, 1974, 1975, habe ich soziale Gedanken eher als sozialistische Gedanken empfunden vom Umfeld her. Und ich hatte den Eindruck, der Sozialismus will den Menschen prägen nach seiner Ideologie. Und ich finde das falsch. Man muss den Menschen auch, wenn er ist, und vom Menschen ausgehend politisieren. Und das ist eben die liberale Idee. Man hat nicht eine Vorstellung, die man den Menschen hineinprojiziert, sondern man nimmt den Menschen, wie er ist, mit all seinen Vor- und Nachteilen und probiert nach dem Politik zu machen. Das war meine Überlegung oder mein Gefühl, wo ich nachher beim Liberalismus gelandet bin.
Studiert haben Sie Jus? Wie so viele, weil Sie auch noch nicht gewusst haben, was Sie sonst machen sollten? Oder ganz bewusst Jurisprudenz?
Lange nicht gewusst, ob ich so Geschichte studieren oder Wirtschaftswissenschaften. Beides hat mich nachher zu einseitig gedunkt. Und darum habe ich gefunden, beim Jus hat man beide. Man hat viel Rechtsgeschichte. Das juristische System von heute lebt wesentlich vom römischen Recht und aus der Geschichtstradition heraus. Und gleichzeitig hat man auch eine Volkswirtschaft im Studium. Und ich war nachher Anwalt, 9 Jahre. Das ist ein sehr schöner Beruf, den ich wirklich als Alternative zur Politik weiterhin hätte machen können.
Was haben Sie denn so für Fälle gehabt? Sind Sie spezialisiert auf etwas? Der Scheidungskönig von Solothurn?
Nein, dann können wir das gut machen, sogenannte Feldwald- und Wiesenanwalt. Ja, mit Ausnahme vom Steuerrecht, was wirklich ein heikler Bereich ist, habe ich eigentlich alles gemacht. Also viel Zivilrecht, Bescheidungen natürlich, aber auch Wirtschaftsrecht, Strafrecht. Als junger Anwalt ist man sehr häufig Pflichtverteidiger. Dann habe ich viel zu tun mit Drogenhändlern. Ich habe sehr viel Klientschaft im Gefängnis. Oder dann habe ich das Notarielle gemacht, Gesellschaftsurkunden, Statutenänderungen von Gesellschaften und so weiter. Aber auch Verwaltungsrecht, Führungsweisenzüge, Baurecht, eben wirklich einen schönen Querschnitt.
Jetzt, ich werde Politiker oder ich werde Stadtpräsident, das kann man nicht einfach so sagen und dann wird man es. Da sollte man auch noch gewählt werden. Mhm. Wenn das nicht geklappt hätte, wenn Sie so zurückdenken, was wäre auch noch ein möglicher Lebensweg gewesen, wenn das mit der Politik nicht aufgegangen wäre?
Dann wäre ich der Juristerei geblieben, als Anwalt. Was ich mir dann vorstellen konnte, Gerichtslaufbahn. Mit auch eine sehr schöne, vornehme Aufgabe als Richter abzuwägen zwischen den beiden Interessen. Oder im Strafrecht, dann auf die Persönlichkeit des Täters einzugehen, aber auch Berücksichtigung von der Situation des Opfers und dann einen Ausgleich zu finden. Das hätte ich mir durchaus vorstellen können. Aber auch die Richterlaufbahn ist politisch geprägt. Auch im Kanton Solothurn muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Gästen im persönlichen heute, zwischen dem Stadtpräsident Kurt Fluri. Wir haben es gerade gehört, seine Mutter war Weissnäherin und Daniela Jäcki, Bloggerin und Unternehmerin. Ihre Mami war Schneiderin, oder?
Ist sie immer noch. Damenschneiderin. Ja. Also, das war noch schön, weil wenn ich am Mittag von der Schule heimgekommen und es ist warm geworden und ich hatte kein Schüppli, dann habe ich beim Mittagessen gesagt, Mom, alle haben am Nachmittag ein Schüppli an, nur ich habe keins. Und dann hat es geredelt und eine Stunde später bin ich mit dem Schüppli.
Ihr Vater ist Süditaliener, so wie man sich das vorstellt, mit Temperament und Charme und einem strengen Auge auf seine Tochter.
Also das dritte, dreimal mit Ausrufzeichen, ja. Die Tochter, die hat fast gar nichts dürfen, als sie in der Pubertät war. Und mit Temperament ist er auch gesegnet. Und da hat er mir ganz einen Haufen mitgegeben. Ja, ich glaube wirklich, der Süditaliener, wie man sich vorstellt, wo zwar seit gefühlt 100 Jahren in der Schweiz ist, aber das Herz ist süditalienisch geblieben.
Und Sie haben gesagt, Sie haben nicht so viel dürfen in der Pubertät. Also ich nehme an, früh heim, wenig ausgehen und so weiter. Haben Sie rebelliert, auch einmal aufbegehrt gegen das?
Ich habe es probiert, aber das ist bei einem süditalienischen Vater extrem schwierig. ich hatte aber Schützenhilfe von der Mutter. Also wir hatten so einen Pakt, das sagen wir dem Bab nicht. Ich hoffe, er hört nicht zu. manchmal ist es dann gleich rausgekommen und dann hat es Lampen gegeben. Aber grundsätzlich ist meine Rebellion, hat sich, glaube ich, in Grenzen gehalten, weil für das ist so ein charismatischer Vater definitiv zu stark. Mhm.
Sie haben aber schon als Kind angefangen zu schreiben.
Mit 10 habe ich das erste Gedichtbändchen dürfen schreiben. Ja. Also geschrieben habe ich eigentlich, seit ich ein Schreiben habe. Das ist so.
Und ein Gedichtbändchen einfach so ein bisschen unter der Bettdecke oder allein am Pult? Oder haben Sie da einen Mentor gehabt? Irgendjemand, der Sie gefördert hat auf dem Weg? Also, ist doch früh 10, oder?
Mein grösster Mentor war mein Grosspapi. Und wir haben, also er hatte ein Ferienhäuschen ganz bescheiden in Bredorwen gehabt. Also nicht in Gstaad oder St. Moritz, sondern in Bredorwen. Das gibt es also. Und das hatte eine Schmine gehabt. Und er hat damals am Schmine gezeichnet. Und ich bin eben gehöckelt und habe am Schmine geschrieben. Und dort sind eigentlich meine ersten Gedichte entstanden. Und die hat er immer so cool gefunden, dass ich sie, das habe ich weniger cool gefunden, habe dürfen vortragen vor der Familie. Dann ist eben das Räuschenblüsli wahrscheinlich zum Einsatz gekommen, vielleicht darum, das Räuschentrauma, keine Ahnung. Aber so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen und er hat das immer so gent gefunden, dass ich an jedem Familienanlass, an jeder Weihnachten, überall immer geschrieben habe und ob ich im Tod sein Leben noch für ihn geschrieben habe und habe von seiner Beerdigung erzählen. Nachher konnte ich ganz lange nicht mehr schreiben. Es war für mich, wie wenn ich mit ihm quasi Schreiben beerdigt hätte. Und es ist fast 15 Jahre gegangen, bis ich vor 2 Jahren wieder anfangen konnte, frei und entspannt schreiben.
Ist ja auch, glaube ich, ein beeinflussendes Gefühl, wenn jemand Erwachsenes einfach so eine Art bedingungslos an einem glaubt, oder? In dieser Zeit, als Kind und Jugendliche.
Das war für mich extrem wichtig. Also meine Familie hat allgemein das eigentlich schön gefunden. Stani schreibt. Für die meisten war es auch normal, dass Stani schreibt. Also das war schon lange nicht mehr besonders. Und er hat aber immer gefunden, mach etwas daraus, mach beruflich etwas daraus. Es war für mich so ein bisschen so ein bisschen halt jemand war, um aufzuschauen. Und darum ist es vielleicht auch mit seinem Tod einen Moment verloren gegangen. Aber ich bin froh, dass es wieder gekommen ist. Also, ich hatte Angst, ich könnte es vielleicht nie mehr. Und vor 2 Jahren habe ich gemerkt, doch, es geht noch. Und seitdem, jetzt 800 Geschichten lang, also ich habe seit diesen 2 Jahren 800 Geschichten veröffentlicht und es scheint zu
800?
Funktionieren.
Ja. Das ist eine stolze Leistung. Und wie gesagt, veröffentlichen Sie die Geschichten in einem Blog im Internet, eben unter dem Pseudonym Modepraline, so eine Mischung aus Tagebuch und Gedanken zum Leben und zum Alltag. Und wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt vorbereitet, haben den lesen lassen und wollen das jetzt einmal ganz kurz einspielen, dass man hört, wie das so ist, was Sie schreiben.
Zugegeben, wenn ich die Ferienfotos vom Meer anschaue, sind diese sehr hübsch. Aber das war es dann schon. Ich scheine weit und breit die Einzige zu sein, die Ferien am Meer einfach nur schlimm findet. Kein Mensch glaubt mir, wenn ich sage, dass ich jede Ferienreise ans Meer sofort gegen Ferienabstinenz und Arbeit eintauschen würde.
Sie machen nicht gern Ferien, Frau Jäckli.
Ja, zum Elend von meinem Mann ist das leider so. Weil er mich es gern. Also ich mache zweimal im Jahr eine Woche Wellnessferien im Tirol. Und da war es ja aber auch schon gewesen. Also sobald das Sang ins Spiel kommt, Wasser und ein Liegestuhl, habe ich Ausschlag, Krise. Wallungen habe ich sowieso, aber ich finde, es gibt nichts Langweiligeres, als auf dem Liegestuhl hocken und tagelang auf das blaue, nasse irgendetwas zu starren. Und in dieser Zeit überlege ich mir, was ich daheim noch alles anders machen könnte, stattdessen. Also da schraube ich den ganzen Liegestuhl dreimal auseinander und wieder zusammen und finde es immer noch nicht schön. Also.
Kurt Fluri, ja. Sie als Stadtpräsident. Wir haben gesagt, Sie arbeiten als Nationalratsstadtpräsident und mit vielen Nebentämtern, die Sie noch haben für Stiftungen und Ähnliches, ganz, ganz Haufen. Und wenn dann die Ferienzeit kommt, ist das für Sie auch so ein bisschen, oh Gott, jetzt muss ich aufhören zu arbeiten?
Nein, das wirklich nicht. Nein. Für uns sind Familienferien. Und wir gehen den nächsten Tag, ein paar Tage fort. Und das genieße ich wirklich. Allerdings, Strandferien wäre auch nichts für mich. Für mich sind Ferien eigentlich eine Mischung von Lesen und Wandern, wenn das irgendwie geht.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind als Junge, haben wir vorher gehört, mit dem Interrail herumgereist, kreuz und quer durch Europa, so ein bisschen Trampen, Jugendherbergen. Und dann haben Sie mir vor der Sendung schon gesagt, seien Sie einmal in Australien gewesen, als Austauschschüler. Was kommt Ihnen da in den Sinn, wenn Sie an die Zeit zurückdenken?
Das war eine sehr interessante Zeit. Ich war dann noch als Austausch vom Rotary Club. Mhm. Und erstens ist natürlich Australien eine ganz andere Welt als bei uns. Das war die Umgebung von Sydney. Mit einer Altstadt, die höchstens etwa 100 Jahre alt ist und nur ein paar Häuser umfasst. Und aber eine ganz andere Landschaft natürlich, wie wir hier haben. Und vor allem persönlich hat es mir viel gebracht. Die Austausch, die Familie, die ich war, mit denen haben wir nach wie vor Briefkontakt. Wir haben die nachher alle besucht auf unserer Hochzeitsreise. Und unterdessen waren die alle auch schon mal in der Schweiz. Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis und ich würde gerne wieder mal gehen. Wir haben dann eben 5 Kinder gehabt. Jetzt sind die jüngsten 11. Auf eine halbe. Und jetzt kommt langsam die Zeit, wo wir wieder mit umreisen können. Hingegen wollten wir nie mit Kleinkindern umreisen. Und jetzt haben wir Gelegenheit gehabt. Wir haben den Sommer eine schöne Kreuzfahrt gemacht. Und ich freue mich darauf, dass wir inskünftig wieder ein bisschen beweglicher werden und eben gleich reisen können.
Lassen Sie mich noch mal zurückkommen zu Australien. Ganz viele Leute, die das machen, die so ein Austauschjahr machen, die bleiben hängen. Die bauen sich etwas Neues auf, die wandern aus. Ist das mal eine Option gewesen?
Das war keine Option, nein, weil mit dem Jus-Studium ist man nicht sehr austauschbar mit anderen Ländern. Wir haben gerade Australien oder alle angloamerikanischen Länder ein ganz anderes Rechtssystem. Also ich musste quasi ein neues System, ein neues Studium machen. Und von dem her hat mich das nie gereizt. Abgesehen davon, dass ich die Schweiz sehr schön finde. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil wir eine landschaftliche Vielfalt haben, weil wir eine kulturelle Vielfalt haben. Verschiedene Mentalitäten im gleichen Land. Und das ist von mir aus gesehen so faszinierend, dass mir das gefällt. Aber ich will nicht immer in dem gleichen Land bleiben, sondern ich freue mich immer, ins Ausland zu gehen. Ich freue mich aber auch, zum Zurückkommen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eine Kreuzfahrt gemacht mit der Familie. Das ist ja so ein bisschen, da nimmt man wie die eigene Welt mit und macht dann so Tagesausflüge, wo man ein bisschen das exotisch andere sieht und ist dann wieder zu Abend auf dem Schiff zurück und isst wieder das, was man kennt und sieht wieder alle, die man kennt. Ist das ein bisschen die Absicht dahinter, wenn man eine Kreuzfahrt macht?
Die eigene Welt, gut, das war nicht irgendwo, ich weiss nicht wo, das war in der Ostsee, also nicht exotisch.
Mhm. Ja, je nachdem, oder?
Ja, also. St. Petersburg ist natürlich etwas ganz Spezielles, oder die baltischen Länder. Aber der grosse Vorteil hat insbesondere, wenn man mit 7 unterwegs ist, dass man nicht alle Tage den Koffer schleppen muss. Man hat das Gepäck und das Zimmer auf dem Schiff und durch den Tag kann man ohne Gepäck an Land. Und so wird er zurück und hat sein ganzes Gepäck wieder. Das ist ein grosser praktischer Vorteil von Kreuzfahrten.
Ihre Kinder sind so 18, zwischen 18 und 11, oder?
19 und 11, ja.
19 und 11. Kommen die noch gerne mit?
Ja, das Sommer sind sie gerne mitgekommen. Und ich habe den Eindruck, alle reisen sehr gerne. Gut, bei den Jüngsten hat sich natürlich gefreut an Besichtigungen, neue Grenzen. aber die werden auch das gesehen. Und sie haben genügend Zeit, eben gerade auf dem Schiff, um einfach mal ein paar Stunden zu lesen. oder Spiele machen. Und von dem her hat es für alle gestimmt.
Mhm. Sie haben gesagt, Sie gehen jetzt dann wieder ein paar Tage in die Ferien.
Ja, das ist aber in der Schweiz. Und das sind Ferien in den Voralpen. Und ich hoffe, dass wir mal eine Wanderung machen können. Aber es soll Tage, die man einfach lesen kann.
Mhm. Daniela Jäcki, Sie haben eine andere Art von Abenteuer unternommen. Sie sind nicht Austauschstudentin irgendwo am ganz anderen Ecken der Welt gewesen. Sie haben in Solothurn eine eher hochpreisige Modeboutique, Kette kann man fast sagen, 5 Läden haben sie einmal gehabt, aufbauen und neben der Familie mit 2 Kindern und haben nach rund 10 Jahren, wo sie das aufbauen haben, vor kurzem das letzte Geschäft wieder müssen schliessen. Was ist schief gelaufen?
Also grundsätzlich müssen habe ich gar nichts. Ich habe das gemacht, weil ich ganz einfach nicht mehr mögen habe. Und zwar habe ich nicht mehr mögen, weil der Onlinehandel ist inzwischen so stark, dass ich mir vor allem die letzten 3 Jahre sehr veräppelt bevorkomme. Also wenn wir den Service, den wir geboten haben, hätten können berechnen, wäre das ein Wahnsinnsgeschäft gewesen. Weil wir haben fast nur noch Kaffee ausgeschenkt, Güppli ausgeschenkt, Leute beraten, für das schlussendlich dabei im Extremfall noch rausgekommen ist, dass sie heim müssen Fotos machen müssen, um es am Mann zu zeigen. Und ich wusste, wenn sie rauslaufen, jetzt gehen sie auf Zalando bei Amazon oder weiss der Geier, wo bestellen. Und das hat mir so verstinken, das war alles so eine Macht, dass ich gemerkt habe, jetzt geht es mir ans Lebige. Mhm. Ich habe mich dort 3 Jahre noch durchgeworgen und habe immer probiert zu lächeln. Und irgendwann ist das Lächeln auch nicht mehr wirklich echt übergekommen, weil ich eigentlich an meinen Türen schon am liebsten gesagt habe, wisst ihr was, verarschen kann ich mich selber. Geht doch gerade von Anfang an zu den Online-Händlern. Die ganz Dreisten, die sind auch gekauft und haben mir erzählt, wie cool dass es in Konstanz war. Und da habe ich müssen sagen, wieso tue ich mir das eigentlich noch an? Also es gibt ehrlichere Werden im Leben, weder das Textilbusiness, mir hat am Anfang hat es mir gefallen, am Schluss hat es mich eigentlich nur noch kaputt gemacht. Und ich muss dazu sagen, die treuen Kunden, von denen hatte ich zum Glück auch gehabt, die haben es gut verstanden. Und die anderen, die laut gerannt haben, oh je, wo gehe ich jetzt einkaufen? Das waren die, die ich gar nicht in meinem Geschäft gesehen habe.
Mhm. Also, da darum, spüre ich aber schon eine gewisse Bitterkeit, oder? Das ist Ihnen nicht leicht gefallen?
Nein, das war hart. Also das war hart gewesen, nicht auf dem Bankkonto, sondern hart in der Seele. Also klar, ist der Kontostand auch nicht mehr gleich, wenn man 10 Jahre arbeitet, für das es am Schluss eigentlich gar nicht anlangt. Aber ich wollte vor allem die Arbeitsplätze wollen schützen. Wir waren wie eine Familie, meine Angestellten und ich. Also wir haben zusammen die Geschäfte so aufgebaut, muss man sich vorstellen, wir haben selber gefugt, wir haben selber gestrichen, also wir haben geschinagelt. Das ist eine ganz coole Familie, ist dort daraus gewachsen, die ich am Schluss haben müssen aufgeben musste. Schweren Herzens. Für mich war ganz wichtig, dass sie eine Anschlusslösung haben. Und als ich wusste, dass es funktioniert, konnte ich gehen. Ich konnte nachher ein halbes Jahr fast gar nicht mehr auf Solothurn können, weil ich das einfach mit Solothurn in Verbindung habe gebraucht. Ich habe das Gefühl, die haben mich im Stich gelassen. Ich habe etwas Gutes probiert zu machen und sie haben mich im Stich gelassen. Jetzt inzwischen weiss ich, ganz viele Fehler habe ich selber gemacht. Ich habe zu viel erwartet. Der anfängliche Hype war irgendwann eingeschlafen. Und die Leute haben meine Gedankengänge mit mir nicht immer mitmachen. Also ich bin zu hochpreisig eingestiegen, das ist mir heute klar. Solothurn braucht keine Zürcher Bahnhofstrasse. Dann habe ich einfach zurückbuchstabiert und bin günstiger geworden. Die Leute sind aber mit diesem Denken nicht mitgekommen. Mhm. Die haben immer noch im Kopf gehabt, wahnsinnig schöne Laden, mit einem wahnsinnig schönen Kronleuchter. Da traue ich gar nicht rein, selbst wenn das T-Shirt nur 59 Franken gekostet hat. Und dort habe ich, glaube ich, einfach von den Leuten auch zu viel erwartet. Und das war definitiv und ganz allein mein Fehler gewesen. Aber treu waren die Leute nicht gewesen. Und darum bin ich wahnsinnig enttäuscht von den Leuten und habe auch im letzten Jahr immer wieder gesagt, wenn ich wieder etwas mache, mache ich es mit dir. Die sind ehrlich.
Kurt Fluri als Stadtpräsident, haben Sie das ja sicher mitbekommen, dass da plötzlich Läden leer stehen, zugehen. Hat Sie das beschäftigt, interessiert? Haben Sie in dieser Zeit mal mit der Daniela Jäcki irgendwie Kontakt gehabt? Wie geht man mit dem um als Stadtpräsident, wenn man da sieht, da geht etwas nicht von meiner Haustür?
Das ist mir natürlich schon klar, dass eben gerade in diesem Bereich der Branchenmix zurückgeht. Und ich halte das für eine grosse Schizophrenie oder Heuchelei von den Leuten, die gleichzeitig beklagen, dass eben der Branchenmix ausgedünnt wird, die Läden zugehen, im Lebensmittelbereich und gleichzeitig eben dann am Samstag nach Deutschland fahren und günstig einkaufen. Und ich habe den Eindruck, die meisten, die das machen, könnten eigentlich auch höhere Preise zahlen, ohne dass sie ab dem würden verarmen, wenn sie würden gesamtheitlich denken oder noch handeln. Aber das gesamtheitliche Denken und noch handeln sind eben zweierlei. Und am Schluss geht es halt doch ums eigene Portemonnaie. Und ich bedauere das sehr. Ich bin selber natürlich auch kein Kunde in der Modebranche, muss ich sagen, gross.
Also mit Kurt Fluri hätten Sie es nicht können retten,
nein,
sagt er.
Das glaube ich nicht, nein.
Vom Umsatz her.
Nein. Aber ich gehe schon meine Sachen selber kaufen, aber ich bin kein modeorientierter Typ. Aber immer anständig angelegt, hoffe ich. Aber ich bedauere das sehr. Und wenn das so weitergeht, man weiss auch, der Buchhandel ist auch stark betroffen von diesem Internet-Einkauf. Ich hoffe, dass die Branche das überlebt. Aber letztlich habe ich auch kein Rezept. Und die Leute wirklich aufs eigene Portemonnaie schauen und das andere eigentlich nur eigentlich gleich ist oder nur verbal bedauern, dann kann ich persönlich da nichts ändern. Ich würde immer wieder sagen, so wie bei dieser Gelegenheit jetzt.
Jetzt haben Sie Männer- und Frauen-Boutiquen gehabt. Was ist harziger?
Frauen. Männer sind einfacher. Die kommen rein. Also, man muss es vielleicht so sagen, wenn es kalt ist und es ein Viertel friert, dann weiss ich eine Jacke, dann kommen sie, kaufen eine Jacke und gehen. Und wenn es warm ist und sie schwitzen, weiss ich kurze Hosen, kommen und gehen. Die Frau hat ein rotes T-Shirt und das Rot sollte aber genau dem Rot von der Küchenkombination entsprechen. Und der Ärmel sollte nur 18 cm und nicht 16 cm sein. Und das Rot ist vielleicht gleich nicht das Rot, das der Kollegin nebendran gefällt. Und zum Lippenstift sollte es eben auch noch passen. Und also Frauen sind viel komplizierter natürlich. Es ist lebendiger, es ist farbiger das Ganze, aber sie sind schwieriger in der Beratung. Also ich habe manchmal müssen ins Lager runtergehen, in den Tisch beissen. Dreimal durchschnaufen und wieder raufkommen, dass ich nicht gesagt habe, oh Himmel, schau doch in den Spiegel, es ist rot, röter, geht fast nicht mehr. Männer, die kommen rein und wissen, was sie wollen. Aber die sieht man dafür natürlich, die haben wir einfach zweimal im Jahr gehabt. Wenn es kalt war und wenn es warm war.
Jetzt haben Sie selber gesagt, es hat recht wehtan, wo Sie die letzten Läden aufgegeben haben und gesagt haben, so, das mache ich jetzt nicht mehr weiter. Sie haben sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, fast zeitgleich, also schon ein bisschen vorher, einen Hund zugetan. Und Sie haben jetzt immer wieder so ein bisschen Bezug genommen auf die Treue von Tieren und Ehrlichkeit von Tieren. Sie arbeiten ehrenamtlich in einem Tierheim. Wie weit hat das miteinander zu tun gehabt? So ein bisschen die Enttäuschung, dass das nicht funktioniert hat und sich dann einen Hund zutun, einen treuen Begleiter.
Ich weiss nicht, ob das Fähli ein Textilersatz ist für mich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon seit ich denken kann, immer einen Hund wollen. Hat es nicht dürfen. Als Kind nicht, weil ich die Eltern haben gefunden, ja, du willst einen Hund und wir schauen nach dazu, so wie es auch überall klingt. Und mein Mann hat auch lange verklemmt und hat gefunden, das muss nicht sein, jetzt wären wir wieder frei und nachher einen Hund. Und ich habe gesagt, jetzt bin ich 49, bevor ich 50 werde, habe ich einen Hund. Das ist ein Traum. Und den habe ich jetzt seit einem Jahr. Und klein Elli, also mein kleiner Fauchneu, hat mir, glaube ich, durch diese Zeit schon auch geholfen. Weil die Augen schauen einem an, sie ehrlich. Die kommen nicht rein und sagen, hey, das ist cool, was du machst. Und gehen nachher raus und sagen, ist das eine blöde Kuh. Also, die schwänzeln und haben eben echt Freude. Und die trauern mit mir, wenn es mir schlecht geht. Und es ist ehrlich. Und ich glaube, ich muss auch so wieder ein bisschen lernen, nach diesen 10 Jahren zu holen, durch, mit meinen Geschäften, den Leuten wieder zu trauen. Das ist ein bisschen... das war ein bisschen gefährlich. Also ich bin so ein bisschen misanthropisch geworden am Schluss. Und das will ich nicht mehr. Und vielleicht darum auch nachher das Tier. Aber sie sind definitiv halt einfach ehrlicher. Es ist so, es lässt sich nicht wegdiskutieren.
Kurt Fluri, Sie haben auch gerade ein bisschen eine schwierige Zeit gehabt. kann man sagen. Wir haben jetzt von der Daniela Jäcki gehört, wie es ihr gegangen ist, wo sie ihre Läden zutun. Sie sind jahrelang stille Arbeiten in der Politik und plötzlich mit dem Präsentieren von der Kommissionsmehrheitsvorschlag sind sie plötzlich zack im Auge des Urkans gestanden. Dann ist es aber heftig geworden. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
Bis jetzt bin ich gut umgegangen mit dem. Es ist aber etwas Neues und ich schätze das gar nicht. Die Politik ist viel zu fest personifiziert im Moment. Und dabei geht es eigentlich um die Sache. Oder? Und, das war nur eine Repräsentation von einer Mehrheit von 16 gegen 9. Und von dem her schätze ich das nicht. Und bin froh, wenn sich die Aufmerksamkeit jetzt Richtung Ständerat lenkt. Mhm. Aber für mich steht ein eindeutiges Ziel im Vordergrund, dass wir am 16. Dezember, dann, am letzten Tag vor der Dezember-Session, eine Lösung haben, die tragfähig ist. Mhm.
Das ist so auf der Sachebene. Jetzt möchte ich gleich noch mal aufs Persönliche, wie auch unsere Sendung auch heisst, zurückkommen. Wir haben Sie als Journalistin von CVC haben wir Sie gefragt, nach welchen Formeln Sie den erwarteten Rückgang bei der Zuwanderung berechnet haben in diesem Vorschlag. Dann, meine Damen und Herren, die Heimen und da im Saal, ist also eine Antwort zurückgekommen, die ich so noch nicht manchmal gesehen habe in all diesen Jahren Journalismus. Da haben Sie uns ein SMS geschickt: Handgelenk mal Pi mal Hosensackwärme. Wir waren dann halt ziemlich sprachlos. Das ist bei uns auch nicht so häufig. Und dann hat die Kollegin gesagt, du, frag noch mal zurück, ob wirklich die Antwort uns hat wollen geben oder gemeint hat, schick das SMS jemand anderem. Und dann haben wir noch mal gefragt, dann haben sie gesagt, mal, das darf man veröffentlichen. Das haben wir dann auch gemacht. Was spürt man aus dieser Antwort raus? Ist das so schon so ein bisschen? Rutscht man durch den Buckel ab?
Nein, das ist vielleicht der Ausdruck von dem, dass man nicht alles so genau berechnen kann. Lustigerweise, das, was ich dann gewusst habe, als ich das SMS geschickt habe, ist das gar nicht so eine schlechte Formel für diesen Fall. Weil wir dann später, ein paar Tage nach dem Kommissionsentscheid, das Modell vorgestellt bekommen von der Volkswirtschaftsreaktion Kanton Zürich und Arbeitgeber. Verband. Und die haben herausgefunden, dass wenn man das Inländermodell so umsetzt, dass dann tatsächlich zwischen 5.000 und 11.000 Inländerinnen und Inländer einen Platz besetzen könnten und durch das Migration reduzieren. Und ich habe dann eben nach dieser Formel Handgelenk, Papier, im Hosensack wärme, glaube ich, etwa gesagt 6.000. Und von dem her ist das offenbar eine praktikable Lösung.
Jetzt sind wir wieder auf die Sachebene. Ich will noch mal nachfragen. Wo dann die Debatte war im Nationalrat, sind sie irgendwann führen und haben, glaube ich, gesagt, gewisse Voten seien ihnen einfach zu idiotisch, da können wir nur noch auf die Uhr zugestellen.
Das dumm, habe ich gesagt. Dumm, ja.
Gut, aber das zeigt doch schon. Also, haben sie im Keller einen Boxsack, wo sie heimgehen und dem mal so richtig eins zinkieren, oder wo gehen sie hin mit diesen Gefühlen?
Nein, ich wusste, dass es eine sehr emotionelle Sache gibt. Mhm. Und darum habe ich eigentlich die Nerven abgestellt. Und das kann ich recht gut. Und
das darum, kann man einfach so sagen, geht mir nichts mehr an.
Ja, weil ich bin dort nicht als Person gestanden, sondern als Vertreter von der Kommission. Und da wollten sie wirklich echt so dumm gewesen, dass wir keine Antworten geben können. Und darum habe ich gesagt, das ist am besten, wenn man die Fragen gar nicht zur Kenntnis nimmt und zum anderen Ohr wieder auslässt. Und von dem kann man sich ein bisschen schützen vor den vor dem Ärger und der persönlichen Betroffenheit. Es ist manchmal, in einem Parlament sollten nicht solche dumme Worte fallen. Eigentlich. Weil ein Parlament sollte eigentlich eine Auswahl sein von Leuten, die ein bisschen abstrakt denken können und die ein bisschen auch zielorientiert denken und nicht die gleiche Meinung vertritt, gerade eine persönliche Feindschaft daraus entwickeln.
Die Sendung persönlich mit dem Kurt Fluri, Stadtpräsident von Solothurn, und der Daniela Jäcki, Unternehmerin und Bloggerin, wohnhaft in der Region Solothurn. Kurt Fluri, Sie sind ein bisschen der Roger Federer von Solothurn, kann man sagen, oder? Vater von zwei Zwillingsbärli, insgesamt sogar 5 Kinder. Jetzt in Ihrem Fall muss man sagen, vielleicht ähnlich wie der Roger Federer, nicht wahnsinnig viel daheim. Hat es dann gegeben, dass Sie am Montagmorgen ganz früh zum Haus aus sind und am Freitagabend, wo Sie spät heim sind, haben Sie gemerkt, yes, die Zwillinge können schon laufen?
Nein, so eine schnelle, in der Woche frisch ist das, habe ich das schon gemerkt. Aber es kommt schon vor, während der Session vor allem, dass ich am Montagmorgen vorgehe und dann am Freitag oben wieder Kind sehe. Das ist möglich. Ja. Mhm. Weil dann nehmen wir sie immer früher auf Bern oder früher fort, wenn ich einfach ins Büro gehe. Ja, das gehört dazu. Und ich bedauere das selber manchmal auch. Aber das ist der Preis, den man zahlt für die Aktivitäten. Ich gebe mir aber Mühe, dass man den Sonntag mindestens mit der Familie verbringen kann. Heute vom Mittag
an wenigstens. Dann haben wir das auch wieder ein bisschen verkeilt.
Ja, gut, das ist halt, das gehört wie gesagt dazu. Und von mir aus gesehen, vielleicht ist das ein Idealbild, das ich auf mich zweigeschnitten habe. Aber es kommt nicht unbedingt auf die quantitative Zeit an, die man mit der Familie verbringt, sondern darauf an, wie man sie verbringt. Und wenn ich mal daheim bin, dann habe ich wirklich, ich nehme eigentlich keine Dossier mit von der Stadt. Dann bin ich in der Familie und denke eigentlich nicht mehr an Beruf. Aber ich weiss, gesamthaft ist die Zeit sehr kurz, als ich daheim bin. Das ist bewusst.
Sie haben sich nie überlegt, das Modell mal zu tauschen? Oder ist es einfach gar nicht gegangen? Also, dass man sagt, ich bleibe jetzt mal daheim eine Zeit, geh du mal arbeiten zu der Frau.
Nein, mit der Wahl vom Stadtpräsidium ist das gar nicht möglich gewesen. Dann müsste ich aufhören mit dem Beruf. Das kann man nicht teilen. 52% Ämter gibt es nicht. Weil sehr viel ist ja nicht einfach Büroarbeit, die jemand anderes machen kann, sondern das spielt sich im Kopf ab oder sind persönliche Kontakte. Und das kann man nicht teilen. Man kann ein reduziertes Pensum haben, das kann man aber nicht in einer Stadt. Das müssen wir in einer kleineren Gemeinde machen können.
Daniela Jäcki, Sie teilen sich die Aufgaben mit Ihrem Mann. Sie haben das ein bisschen gemacht, beide, ein bisschen alle alles. Oder wie haben Sie das genau organisiert?
Also wir haben es am Anfang auch ganz klassisch organisiert. Der Mann arbeitet und die Frau bleibt daheim. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich meinen Mann darum beneide, wenn er am Morgen arbeiten konnte und er mich darum beneide hat, dass ich bei den Kindern bleiben konnte. Und dann haben wir mal einen Break gemacht und haben es ganz gewechselt. Ich habe gearbeitet und er war daheim. Und nach dieser Zeit hat er gefunden, leck, bin ich froh, wenn ich wieder arbeiten kann. Weil er gemerkt hat, das ist gar nicht so ein easy Job, so eine Hausfrau und Mutter. Und heute ist es wieder so, dass wir es uns teilen. Und da bin ich extrem dankbar, weil man kann mich weder im Coop oder im Migros bei mir kaufen oder in der Küche brauchen. Also wir wären wahrscheinlich schon lange verhungert, wenn man mehr machen würde. Darum, das traditionelle Bild haben wir nicht mehr. Und wir ziehen eigentlich auch, wir haben auch unsere Kinder so zu erziehen, dass ein Mann beides kann und eine Frau beides kann. Und es ist, glaube ich, überholt. Die Mami gehört daheim an Herd und der Papi gehört jetzt in den Job. Das ist nicht mehr so. Mhm.
Darf ich gerade etwas sagen?
Ja, sicher.
Für mich, Frau Jäcki, ist nie der Gegensatz, sie arbeiten oder daheim bleiben. Es ist beides geschafft. Ich sage auch, ich bin erwerbstätig und meine Frau, wo ich sehr dankbar bin, dass sie das übernimmt, arbeitet mindestens gleich viel. Aber das zahlt sich nicht aus in einem Lohn. Das ist der Unterschied. Aber geschafft ist hier und geschafft ist dort.
Das ist genau so.
Frau Jäcki, wenn ich in der Öffentlichkeit einmal etwas über meine Kinder sage, dann gibt es zuhause gerade Proteste. Oder? Die finden das nämlich schnell peinlich, wenn das so öffentlich ist. Sie schreiben in Ihrem Blog über Situationen zuhause mit dem Mann, wo auch Kinder vorkommen. Ihre Kinder sind jetzt schon erwachsen, aber finden die das okay? Oder finden die auch, Mami, jetzt hören mal auf, das ist doch peinlich.
Also bei den Geschichten, wo klar ist, es geht um das Tochterkind, so sagen auf dem Blog, oder um einen Sohnemann oder um einen Göttergatten, die Geschichten, die sehe ich schnell überfliegen und absegnen. Wenn ich jetzt da irgendetwas raushauen würde, was sie total daneben finden, wäre es auch daheim auch nicht mehr so angenehm. Aber grundsätzlich ist bis jetzt eigentlich noch nie gewesen, dass sie gefunden haben, das kannst du nicht schreiben. Also, weil ich schreibe ja nicht Sachen, die nicht wahr sind. Manchmal sind sie lustig, manchmal sind sie ernst. Und es sind ja Geschichten, die auch in jeder Familie vorkommen. Die meisten reden oder schreiben halt einfach nicht darüber. Aber ich würde nie etwas schreiben, wo ich meine Familie bloßstellen würde. Also das ist für mich sowieso klar.
Werden Sie heimgehen und über diese Sendung, über das persönlich, etwas schreiben?
Selbstverständlich. Aber ich sage noch nicht was.
Kurt Fluri, Sie haben gesagt, Sonntag ist eigentlich Familientag. Was machen Sie, wenn Sie jetzt heimgehen?
Ja, dort sehen wir eine Sonntagszeitung, nicht?
Oh!
Also heute ist jetzt vom Wetter her, wird man auch vor allem daheim sein und Zeitungen noch lesen. An sich kann ich nicht gerne Sonntagszeitungen, weil früher konnte man Sonntag dazu benutzen, um die Samstagszeitung zu lesen. Jetzt kommt, aber Sonntagszeitungen sind tendenziell eher leichte Lektüre und darum hat man die relativ schnell gelesen oder manchmal auch nur durchblättert. Aber wenn jetzt, sagen wir, schön Wetter ist, dann würde ich schauen, oder meine Frau fragen, ob etwas zu grillieren zur Nacht. Und dann gehören dazu natürlich Vorbereitungen, inklusive der Gang in Weichauer. Und dann ist halt, sind die Sonntage schon gleich wieder rum. Aber wir haben von dem her tendenziell sehr ruhige Sonntage.
Ja. Das wäre die Sendung persönlich gewesen, mit dem Schlusswort, mit der Aussicht auf einen ruhigen Sonntag beim Kurt Fluri, beim Stadtpräsident, zuhause mit seiner Familie, Daniela Jäcki, die sich möglicherweise an den Computer setzt und beschreibt, wie sie das Ganze da erlebt hat, die letzte Stunde. Sie, meine Damen und Herren, hier im Stadttheater Solothurn, Sie haben es sehen und miterleben und mithören. Wir hoffen, dass Sie, wenn Sie die Eindrücke noch ein bisschen diskutieren wollen, auch noch einen Moment hier bei uns im Theater bleiben. Allen, die uns zu Hause zugelassen haben, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Uns hat es grossen Spass gemacht und ich habe das Gefühl, wir haben zwei tolle Menschen dürfen ein bisschen näher kennenlernen. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es ebenso Freude bereitet. Ganz einen schönen Sonntag und wir gehen zurück ins Studio. Merci.
Das war es persönlich, live aus dem Stadttheater Solothurn. Ihre bravouröse Einstand als unsere neue persönliche Moderatorin hat Daniela Lager gegeben. Ihre Gäste sind Daniela Jäcki, Geschäftsfrau und Bloggerin, und Kurt Fluri, Stadtpräsident von Solothurn und FDP-Nationalrat. Technik hat Massoudi und Thomas Jäcker. Heute in einer Woche leitet Dani Vorler seine Talkrunde, und zwar mit Emerit Bächler, Damenschneiderin von Freiburg, und Thomas Straubhaar, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Das persönlich findet dann im Espace Chantin-Gelis Niki de Saint-Fall zu Freiburg statt und Sie sind ganz herzlich willkommen, dort dabei zu sein. Oder so hören Sie es einfach am Radio, nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr oder immer auch im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.